herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ja, und heute ist Sonntagabend. Ihnen ein ganz herzliches Hallo und herzlich willkommen bei Das. Wir sind natürlich wie immer live aus Norddeutschland. Mit Sicherheit ist unser Gast jemand, an dem man filmisch überhaupt nicht vorbeikommt. Er wurde mit dem Deutschen Fernsehpreis gleich mehrfach ausgezeichnet, hat sensationell den deutschen Koch mit Zwirbelbart gespielt, war sensationell als Der Ermittler oder in Das Experiment. Ich könnte im Grunde stundenlang aufzählen. Und wenn man noch Theater dazu nehmen würde, dann sitzen wir morgen noch. Hier ist er, Oliver Stokowski.
Schönen guten Abend. Danke für die Einladung.
Ja, sag mal, Oliver, ich muss ehrlicherweise zugeben, ich hoffe, das ist nicht zu persönlich, aber zu deinem prägnanten Äußeren gehört auch der breite Scheitel seit vielen Jahren.
Ja.
So. kann man sagen, dass der im Laufe der Jahre etwas breiter geworden ist?
Ja, er ist breiter geworden und er wurde dann noch breiter. Mhm. Und man hat dann noch in den diversen Masken, vor allen Dingen beim Film, noch mal ein bisschen gepinselt, ein bisschen gesprayt und gelegt und gelegt. Und
irgendwann ich möchte ganz kurz mal eben, das müssen wir ihm zeigen, das Jugendbild von dir. Das Jugendbild von dir. Guck mal.
Ja.
Das ist die Ausgangslage.
Das ist die Ausgangslage. Das war das Bewerbungsfoto zur Schauspielschule.
Ja.
Ja, da sah ich noch sehr ordentlich aus. Ja,
ja, ich finde, also blonde Haarpracht, ich bin begeistert.
Ja, man glaubt das kaum. Aber nachdem die Damen und Herren von der Maske so viel Zeit mit mir verbrachten, um zu legen jedes Mal, habe ich mich irgendwann entschlossen, das Ganze mal abzurasieren. Und dann hat man einfach, da muss man nicht mehr drüber nachdenken.
Und das Interessante ist, danach hat sich dein Rollenangebot etwas verändert.
Ja gut, vielleicht war das auch Zufall, aber ja, man munkelt. Aber in diesem Jahr, als ich dann tatsächlich den Kahlschlag gemacht habe, hatte ich doch tatsächlich 16 Morde innerhalb eines Jahres begangen. Und Doppelmörder und ich weiß nicht was, schlimmste Typen gespielt. Und dachte, hoffentlich bleibt das jetzt nicht so. Aber das war wahrscheinlich reiner Zufall.
Ja,
das ist auf jeden Fall, hat sich's wieder entspannt, trotz dem extrem breiten Scheitel.
Wir beide haben was gemeinsam, das finde ich sehr schön. Würdest du mal kurz deinen Fuß hochhalten? Wir lieben gestreifte Socken.
Ja.
So,
ja.
Ne? Das haben nicht viele.
Nee.
Ich mache das ja immer, aber finde ich toll, wenn jemand auch gleiche Socken, also wunderbar. Können wir hier im Grunde nachher können wir noch mal austauschen.
Ja, können wir gerne drüber reden. Ich habe noch ein paar andere dabei.
Hier wäre ein toller Filmbeitrag gewesen. Also auch mal live dabei sein bei Das im NDR Fernsehen täglich um 18.45 Uhr.
Oliver Stokowski ist heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Bevor wir beide loslegen, gibt es erstmal so ein paar Stationen deiner Karriere von Laura Körner.
Manche spielen Rollen, erlebt sie.
Wir haben Termin.
Preisgekrönt, die ZDF-Serie Der Ermittler brachte ihm den Deutschen Fernsehpreis 2001. Der Sohn eines Polizisten aus Hessen, der eigentlich Jazzmusiker werden wollte, wäre fast selbst Polizist geworden, aber...
Polizeiarbeit ist Drecksarbeit.
Stattdessen wird er Charakterschauspieler, spielt Hamlet.
Sein oder nicht sein, das ist die Frage.
Brilliert in Das Experiment.
Es ist wichtig, dass man im Leben einen Traum hat.
Oder überzeugt als Horstlichter.
Keine Sorge, eines Tages fahre ich los.
Rollen so abwechslungsreich wie sein Leben selbst. Ein Meister der Verwandlung, der auch über sich selbst lachen kann. Heute bei uns Schauspieler Oliver Stokowski.
Schöne Sachen dabei gewesen, oder?
Ja.
Wenn man mal so drauf guckt, was man alles gemacht hat im Leben.
Ja, das ist erstaunlich. Da denkt man sich, naja. Der Scheitel wird breiter, die Zeit wird hinten raus knapper.
Das ist aber komisch.
Ne? Ja, man denkt drüber nach.
Ja, gerade in solchen Momenten, ja. wo man sagt, Mensch, das weißt du doch noch, wie eben, als wir da gedreht haben, Der Ermittler, das war 2001 zum Beispiel.
Ja.
Das ist jetzt schon über 20 Jahre her. Ne?
Ja, das kann ja nicht sein.
Nee.
Nee, das stimmt nicht.
Nee, das kann nicht stimmen.
Nee, mit der Zeitrechnung, da irgendwie sind die durcheinander gekommen.
Ja. Und wenn man noch mal ein bisschen weiter zurückdenkt, nach dem Abitur oder nach der Schule, Oliver, Zivildienst, du bist Rettungssanitäter. Wieso bist du dadurch zum Schauspieler geworden?
Ja, das kann ich kurz und knapp beantworten, weil ich einfach gesehen habe, wie schnell so ein Leben sich ändern kann. Von hier auf jetzt vorbei sein kann, sich ändern kann. Durch schlimme Unfälle, durch plötzliche Krankheiten. Und da denkt man noch mal anders über das Leben nach.
Warst du auch so davor, dass du sagst, möglicherweise wäre das für mich als Beruf in Frage gekommen, Rettungssanitäter?
Ja, auf jeden Fall bewundere ich die Arbeit ungemein. Mhm. Und ich hatte dann noch mal geliebäugelt, weil ich hatte ja ein Musikstudium schon angefangen, ob ich nicht vielleicht doch Medizin studiere, ja. Und habe mir dann die ganzen Unterlagen besorgt, weil wenn man so später einsteigt, dann musste man damals eine Prüfung machen. Mhm. Aber im Lauf dieser 18 Monate hat mich das doch sehr, sehr es hat mich sehr bewegt. Mit jedem Patienten, mit jeder schlimmen Geschichte bin ich einfach, mitgelitten. Und irgendwie merkte ich, dass ich wahrscheinlich zu dünnhäutig bin, um da dann wirklich das richtig durchzuhalten wie andere. Dazu muss man berufen sein, auch wenn man gerne hilft. Aber wenn es einen dann selber, wenn es selber an einem nagt und man spürt es, dann denkt man, dann lasse ich die Finger davon, weil im Zweifelsfall muss man ja dann auch wirklich funktionieren.
Und möglicherweise denkt man dennoch darüber nach, wenn einem der Tod häufiger schon mal begegnet ist, als Zivildienstleister, als Rettungssanitäter, es kann schnell vorbei sein, nutzt die Zeit und mach das, worauf du wirklich Bock hast.
Ja, genau. Ja, so war das.
Wer hat dir das so überhaupt mal so gesagt, dass du vielleicht auch Talent hast als Schauspieler, was möglich wäre?
Ja, auf meiner Schule, als ich Abitur gemacht habe, ich war in der Theater AG, wie so viele andere, und wir haben zum Abitur dann ein Stück gespielt als Abschluss, und da kamen dann Lehrer und Lehrerinnen zu mir und sagten, Junge, ich wusste ja gar nicht, was in Ihnen steckt. Hätten Sie das mal im Unterricht gezeigt? Ja, da sage ich, ja, im Unterricht schwer, sowas zu zeigen. Ich habe es gezeigt, aber Sie haben es falsch verstanden. Ja. Und ja, Sie sind ja begabt, Sie müssen das zu Geld machen. Und ich habe nur gesagt, ja, ich weiß nicht, das war für mich damals so abwegig und so exotisch, dass ich mich das zu dem Zeitpunkt nicht getraut hätte. Bis der Zivildienst kam und ich dachte, oh, jetzt pack's beim Schopf und versuch's.
So, dann dein Vater, Polizist. Mhm. Polizisten sind natürlich kreative Geister, das ist klar. Aber wie hat trotzdem dein Vater reagiert?
Mein Vater war erstmal nicht begeistert. Der hat gesagt, Junge, das ist ein Hungerberuf. Mhm. Er hat sich damals schlau gemacht und hat gesagt, es gibt 12.000 arbeitslose Schauspieler in Deutschland. Wie soll das denn gehen, Junge? Nicht, dass du dich da verrennst. Aber er hat gemerkt, dass ich das unbedingt will. Und dann kamen die ganzen Prüfungen. Man musste von Hamburg nach Berlin über Nacht. Am nächsten Morgen musste man in München wieder eine Prüfung machen, hin und her. Und das hätte ich logistisch gar nicht geschafft. Mit der Bahn nicht. Damals nicht und heute nicht. Auf jeden Fall. Ja, hat er gesagt, Junge, ich fahr dich. Der hat sich freigenommen, hat mich nachts mit dem Auto von Hamburg nach Berlin gefahren, von München nach Bochum. Und hat immer mit mir gestanden am nächsten Morgen, als die Ergebnisse kamen, ob ich eine Runde weiter bin. Ja. Der hat sich mehr gefreut als ich, als er gesehen hat, dass da Oliver Stokowski stand in Berlin. Die letzten, ja, das war die Endrunde, die ich erreicht hatte. 1200 Bewerber, 36 sind übrig geblieben. Und da hat er gesagt, Junge, da ist was dran. Da müssen wir jetzt dranbleiben. Ja. Also mein Vater ist da, der ist sehr wandelbar von wegen Kreativität.
Ja, toll. Ja, ist ja,
er hat sich da wirklich überzeugen lassen.
Und in Graz, Schauspielschule Graz, warst du denn auch schon in der zweiten Runde, hattest aber parallel ein Vorsprechen in Salzburg. Da warst du so ein bisschen in so einer Situation, ja, was mache ich jetzt eigentlich? Es hätte ja auch schief gehen können in Graz, und dann wäre die Chance Salzburg da flöten gegangen.
Das war halt das Zufälle, Schicksal, man weiß es nicht. Jedenfalls, ich wäre in die Endrunde gekommen, aber die wäre am nächsten Tag gewesen, aber am nächsten Tag war Salzburg erste Runde. Und ich musste alle Chancen wahrnehmen und war hin und her gerissen. Und ja, was mache ich jetzt, ne? Was ist der Klügste? Und dann hat mir einer, der aus der Kommission, ein Schauspieler damals, Peter Urey, der war damals ein bekannter österreichischer Schauspieler, der saß da in der Kommission und der kam raus und sagte, Junge, komm mal mit. Und ging mit mir so um die Ecke und sagte, darf keiner hören, aber die wollen dich. Wir wollen dich. Du bist aufgenommen. Du musst im Grunde die letzte Runde nicht mehr machen. Du wirst nicht mehr vorspielen müssen. Aber ich gebe dir einen Tipp, bleib da. Das wäre ein guter Anfang, um zu zeigen, dass du auch hier sein willst. Ja. Ja. Fahr nicht nach Salzburg, spar dir das, komm zu uns. Und das habe ich dann gemacht. Und Ja, und jetzt sitze ich hier. Ja,
jetzt von Graz direkt quasi hier aus Rote
Sofa. Ja, direkt von Graz.
Direkt, ne? Kann man, du drehst jetzt demnächst wieder in Graz. Du warst nie wieder in Graz, hast dein Schauspielstudium da beendet, als Magister rausgegangen, fertig studiert.
Ne? Ja.
Und dann, jetzt kommst du zum ersten Mal wieder zurück nach Graz.
Ja, es ist in Planung. Ne? Mhm. Aber man muss noch ein paar Hürden gehen, ob das auch wirklich klappt. Aber es ist geplant. Ob es wirklich funktioniert, das weiß man immer nicht so genau.
Mhm. Du hast ganz viel Theater gespielt. Hannover, meine Heimatstadt. Hannover,
ja, das war mein erstes Engagement.
War das erste Engagement. Ja. Ne? Dann München, Berlin hast du gemacht, Zürich hast du gemacht, Wien warst du auch im Burgtheater. Und dann kam irgendwann der Ermittler im ZDF. Der Ermittler. Wir schauen mal kurz rein. Ja, da war was los.
Ja.
Und plötzlich, weißt du, da kannst du, das ist ja interessant, als Theaterschauspieler bringst du Hochleistungen auf der Bühne. Jetzt machst du so eine Geschichte, so eine Reihe, das waren ja einige Jahre lang, und plötzlich kennt dich jeder.
Ja, das stimmt.
Verrückt manchmal als Schauspieler?
Ja, ja. Es gibt halt so Geschichten. Ich bin mal in der Schweiz gewesen, in Zürich, und bin in so einer Gondel, stand in so einer Gondel und bin auf so einem Berg hoch. Und dachte mir, ja, bin ich hier, mache ich ein bisschen Urlaub. Und plötzlich kam eine Durchsage in dieser Gondel auf 2000 Meter.
Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen heute einen Gast vorstellen. Hier bei uns in der Gondel heute Paul Zorn aus der berühmten Serie Der Ermittler. Weil der Ermittler lief auch in der Schweiz parallel zum ZDF.
Immer dienstags und, glaube ich, freitags und dienstags, weiß nicht, auf jeden Fall. Da stand ich dann da in der Gondel, ne?
So.
Ja, und so ist man dann, aber ich meine, es freut ja natürlich, wenn die Leute einen erkennen, wenn die Zeit kommt, wo die Leute die Straßenseite wechseln dann, oder gar nichts mehr sagen, dann ist man ja auch nicht gerade zufrieden.
Ne? Nee, natürlich.
Aber das war schon lustig.
Du bist auch in Schauspielerkreisen sehr beliebt, wie wir heute erfahren haben.
Aha.
Und zwar von Veronika Ferres.
Ja, hallo, lieber Oliver. Veronika. Ich hatte das ganz, ganz große Vergnügen, mit dir drei Kinofilme machen zu dürfen. Die Wilden Hühner 1, 2, 3. Aber wofür du stehst, ist, dass du nicht nur ein toller Filmschauspieler bist und im Fernsehen viele, viele Erfolge feierst, sondern auch vor allen Dingen auf der Bühne. Und da habe ich dich schon sehr oft bewundert in München am Bayerischen Staatstheater, am Residenztheater. Das ist ein ganz großer und das ist mir eine ganz große Freude und Ehre, dass ich heute dein Überraschungsgast sein darf. Ich werde nie vergessen, wie wir beide einen Low-Budget-Film gemacht haben und die Kostümbildnerin hat uns nur die Kostüme zu Beginn des Films gegeben und wir mussten uns selber kümmern und dann habe ich doch abends immer deine Socken mit zu mir ins Zimmer genommen und habe sie da auf der Hand gewaschen. Ein Kesselbuntes mit Oliver Stokowski.
Vielen Dank, Veronika. Dankeschön.
Ja, oder?
Ja, eine ganz tolle Kollegin.
Jetzt weißt du auch, warum ich die Socken angesprochen habe.
Na, siehst du.
Die ist ja frisch gewaschen wieder.
Ja, das ist hier alles geplant.
Ja, das hat alles Hand und Fuß.
Ja, aber großartig. Aber nochmal vielen Dank. Das hat mich jetzt sehr, sehr gerührt.
Was war das, dieser Low-Budget-Film, wo man da so zusammengearbeitet hat und dennoch eigene Sachen waschen musste und so weiter? Das ist ja spannend, wie man da so als Team auch zusammenschweißt.
Ja, sicher, ja. Und das war eine schöne Zeit, die Veronika war einfach ein Fels in der Brandung.
Mhm.
Und wir haben einen schönen Film gemacht.
Schön. Wir gucken gleich mal uns deinen neuen Film an. Auf der Walz. Sehr interessantes Thema, wie ich finde. Früher Pflicht, heute freiwillig. Gleich Thema in Olivers neuem Film. Zimmerleute gehen auf die Walz. Vera Fester hat einen begleitet.
Wenn man ihm vor 5 Jahren erzählt hätte, dass er heute genau so, genau hier sitzt, er hätte es wahrscheinlich nicht geglaubt.
Es ist so kalt, es ist so kalt, es ist so
damals kalt. Unterwegs als Wandergeselle, oft mit Freundin Katrin, aber ohne Handy, ohne Auto, mindestens 3 Jahre und einen Tag. Die Nähe zur Heimat, tabu.
Ja, wir haben ja unsere Bannmeile um unseren Heimatort, 50 Kilometer. Und bei mir ist das ein bisschen schwierig, weil meine Bannmeile um Ahrensburg drum ist. Und deswegen habe ich hier nur so ein ganz kleines Stück am Ufer entlang, wo ich durchkomme.
Heute bewegt er sich innerhalb eines bestimmten Radius rund um Meldorf.
Wenn man losgeht, dann ist alles neu und spannend. Und genau das war es halt auch quasi wieder, als ich dann nach Hause gekommen bin. Dann halt ein Handy. Und dann hat man auf einmal wieder ein Handy. Wie geil ist das denn? Man kann Leute anrufen, wann man will und von wo man will. Und man hat ein eigenes Auto und man kann endlich mal dahin fahren, wo man hin will und nicht immer trampen muss. So, und das, also nach 3 Jahren fehlt einem das dann schon irgendwann, ne? Oder dass man halt auch einfach mal länger als 2 Wochen in einem Bett schläft, sondern dass man sein eigenes Bett hat, ne? Das ist halt wirklich, wieder so ein Zuhause.
Damals waren seine Betten in ganz Deutschland verteilt, an Land und auf dem Wasser. Immer auf der Suche nach Arbeit und Abenteuer.
Das sind 3 Jahre in meinem Leben, die ich frei sein kann, wo mir die Möglichkeit gegeben wird, das zu tun und das zu lassen, was ich gerade für richtig halte und mich vor keinem da auch irgendwie rechtfertigen muss oder sowas, sondern ich mache das einfach und muss nur vor mir selber gerade stehen, vor keinem anderen.
Jetzt hat er Verantwortung, hat mit einem Freund die Naturbaufirma seines früheren Chefs übernommen, ist nicht mehr angestellt, sondern hat selbst zahlreiche Angestellte.
Du meldest auf einmal Angestellte an, denkst dir nichts dabei und auf einmal kommen 1000 Schreiben auf dich zu und alle wollen irgendwas von dir. Und dann musst du das halt alles bearbeiten und machen. Klar, es ist halt einfach ein Lernprozess, ne? Muss man sich auf den Arsch setzen und muss das halt lernen. Ja, ich saß dann irgendwann halt hier auf dem Hof, auf einer Bank und dachte mir so, boah, jetzt hast du dich einfach halt bis zu deiner Rente an diesen Betrieb hier gebunden. So, das ist jetzt halt deins und es ist halt nicht mehr so wie auf Wanderschaft möglich. Ich kann hier jetzt nicht mehr weg, ich bin halt gebunden.
Und es gibt weitere Projekte für das frisch vermählte Paar, wie den Biomarkt, den sie im Juni mit anderen in Meldorf eröffnet haben.
Ja, man denkt immer, das ist so Romantik pur, ist es sicherlich auch, aber es gibt natürlich auch Einschränkungen. Und dann hinterher, es ist ja so eine, hinterher ist man plötzlich nicht mehr frei. Ich finde diesen Gedanken der Freiheit, den finde ich so faszinierend. Was ist mit dir, mit Freiheit, was bedeutet dir diese Freiheit?
Naja, ich kann das gut verstehen, was er gesagt hat. Und zum Beispiel jetzt, dir ist bestimmt auch schon mal passiert, dass plötzlich dein Handy ist weg, irgendwo.
Irgendwo vergessen.
Oder weiß ich nicht, was ist dann jetzt mit meinem Handy? Man wird panisch und denkt, aber ich bin doch jetzt gar nicht, ich kann doch nicht. Und irgendwann sagt, ja, ist ja eigentlich super. Ich bin jetzt nicht erreichbar. Ich bin erstmal, jetzt bin ich erstmal frei. Also als kleines Beispiel. Klar, je weiter man ins Leben steigt, wenn man jung ist, dann, was kostet die Welt? Man macht sich keine Gedanken über die Zukunft, weil wir vorhin über den breiten Scheitel sprachen. Und je weiter man ins Leben steigt, desto mehr Verantwortung übernimmt man oder wird einem zugetragen. Man bekommt Kinder und man kann nicht mehr nur für sich alleine denken. Das ist schön. Aber es ist auch, es ist einfach nicht mehr so unbeschwert und man muss sich da seine Freiräume dann auch schaffen. Ne?
Ja, es ist so ein ganz normaler Prozess im Leben, dass das einfach offensichtlich bei uns Menschen immer weniger wird, ne, mit dieser Freiheit. Es wird immer, weil mehr Verpflichtungen, mehr Erwartungen etc.
Ja.
Jetzt gibt es diesen Film Auf der Wald, der genau über dieses Thema handelt, am Freitag, im 1. Du spielst den Vater, das ist der Volker. Und in diesem Fall wird natürlich auch durch dich die Perspektive des Zurückgelassenen beleuchtet. Was ist der Volker für ein Typ?
Ja, der Volker, der ist auf die Frauen angewiesen. Wir wissen ja alle, dass im Grunde haben wir irgendwann alle die Erkenntnis, dass wir ohne die Frauen nicht so richtig weit kommen. Und jetzt hat seine Frau ihn verlassen. Und die Tochter ist übrig geblieben und soll den Betrieb übernehmen oder hat ihn schon halb übernommen. Und er ist so ein bisschen so ein Chaot. Und seine Tochter kommt jetzt plötzlich und sagt, ja, ich will mal das ausprobieren mit der Walz. Mhm. Und vorher muss man dazu sagen, dass ich mit ihrem Verlobten schon ihr ein Haus gekauft habe hinter ihrem Rücken. Wir haben schon angefangen, das zu renovieren und haben sie dann präsentiert. Schau mal, wir haben eine Überraschung für dich. Und wir haben also quasi, wir sind über sie hinweggebügelt. Und das sollte man nicht machen.
Obwohl es gut gemeint war.
Es war gut gemeint, ja. Aber meistens, es nützt es nicht. Es nützt ja nichts hinterher der Frau oder den Frauen zu sagen, es war nur gut gemeint.
Ja.
Die Jungs sind einfach übers Ziel hinausgeschossen. Ne? Die meinten halt, die wissen, wie es geht und du machst mit. Und das wird sie schon, nee. Aber dann sagt sie halt, nee, das macht unfrei.
Ne? Wir schauen uns mal einen kurzen Ausschnitt an. Freitag 2015 im Ersten auf der Walz.
Bist du jetzt völlig übergeschnappt?
Du hast es doch auch gemacht.
Ja, und ich hatte damals aber auch keine Verpflichtung. Was mit dem Betrieb? Was mit dem Haus? Was ist mit Steffen?
Was ist mit mir, Papa?
Es ist viel zu gefährlich. Als Frau.
Echt jetzt, Papa? Als Frau?
Kein Blick zurück. So verlangt es die Tradition. Und keine Tränen. So verlangt es dein Altgeselle.
Sich richtig schon vorstellen, wie quälend lang denn diese 3 Jahre werden für den Volker, ja. Für den Vater denn auch. Ne?
Ja, und die ganzen Bedenken, er war ja selbst auf der Walz.
Er kennt das ja.
Ja, natürlich. Ja. Und er weiß auch, damals waren Frauen noch gar nicht da so mit dabei. Es gibt da jetzt Schächte, extra auch für Frauen, aber auch Frauen, die ganz alleine auf die Walz gehen. Da hat er natürlich einen riesen Bammel, dass seiner Tochter nichts passiert. Ist ja klar, so oder so. Man hat ja schon Probleme damit, das Kind mal zum ersten Mal alleine in die Schule gehen zu lassen. Den Schulweg alleine, das kostet ja schon Überwindung.
Ja, das ist ja, ich finde, der Film ist ja auch eine sehr interessante Abhandlung darüber, wie das ist, als Eltern, auch als Vater in dem Fall natürlich ganz speziell, loszulassen von den Kindern.
Ja.
Das ist ja ein Riesenthema. Du hast ja selber auch 2 Söhne, einen etwas älteren, einen etwas jüngeren. Du hast also im Grunde bist du in beiden Prozessen gerade drin. Also einen hast du sozusagen schon losgelassen, nehme ich an.
Ja.
Also der macht sein Ding.
Ja.
Und der andere, peu à peu, ja. Wie gehst du da voran?
Ja, ich versuche mit viel Geduld voranzugehen und den Kindern oder dem Kind einfach das Selbstbewusstsein, ja, ihn einfach loszulassen, um ihm zu zeigen, du kannst das. Ich muss nicht um dich herum die ganze Zeit, sondern du schaffst was allein und ich glaube an dich. Und da muss man den Kindern das Vertrauen schenken und muss halt auch mal dann einfach mal tief durchatmen. Aber sonst kommen die ja nicht durchs Leben, wenn man sie ständig...
Sie müssen es ja. Sie müssen es ja lernen.
Ja, ja, klar.
Ich meine, ich erinnere mich an meine Kindheit zurück. Du sicherlich
ja
auch.
Ja.
Das war ja, den Begriff Helikoptereltern gab es in unserem Leben nicht, meine ich.
Nee, Helikoptereltern gab es nicht. Ne?
Nee.
Das ist immer so, wenn man sagt, ich habe zu Weihnachten nur eine Tafel Schokolade bekommen. Oder ja. So, ne? Aber es ist ja so, ich weiß nicht, erste Klasse, wir sind da mit der Schultüte rein. Und dann ist man einfach irgendwann mit dem Fahrrad durch die halbe Stadt gefahren.
Ja.
Und kam dann irgendwann mit dem Fahrrad wieder. Gut, es waren andere Zeiten, es war ein anderer Verkehr. Aber ich weiß nicht, wie das damals war mit Radwegen, keine Ahnung. Aber da hat niemand Helikopter, die hatten zu tun.
Und ich finde immer beim Loslassen von Kindern, ich denke immer, ich wollte ja damals auch selbstständig sein. Ich wollte ja auch nicht, dass meine Eltern alles regeln. Ich wollte ja auch nicht jeden Tag von meinen Eltern irgendwie... Das gab natürlich kein Handy damals, aber wollte ich auch nicht angerufen werden jeden Tag.
Ja.
Deswegen denke ich meiner Tochter, gebe ich meiner Tochter das auch mal wieder oder animiere sie auch zu gehen quasi.
Ja, sicher.
Ja.
Und wenn man diese kleinen Wesen, sensiblen, unschuldigen Wesen, wenn man die zu sehr betüdelt und da helikoptert, wie auch immer, dann haben die nicht das, dann lernen die nicht das nötige Selbstbewusstsein zu haben, einfach im Leben Dinge zu schaffen. Man muss ihnen einfach das Vertrauen geben, dass sie fähig sind, Dinge zu schaffen, von denen sie noch gar nicht wissen, dass das geht. Die unterschätzen die Kinder oft.
Auch mal mit Niederlagen klarzukommen. Finde ich auch ganz wichtig.
Natürlich.
Es kann ja nicht immer nur mit Lob und so weiter weitergehen. Du bist toll, toll, toll. Es kann auch mal ein Rückschlag passieren, damit kommt man auch klar.
Ja, ja, je mehr man lobt, also wenn man zu viel lobt, auch nicht gut.
Ja.
Also das
ja,
ist eine Gratwanderung und man liest viele Bücher oder ich habe viele Bücher gelesen und da jetzt im Rückblick auch auf meinen älteren Sohn, kann ich sagen, da war auch viel Mist da drin. Mhm. Ne? Mhm. Wie kann ein Kind schlafen lernen, was da für Methoden angewandt wurden mit der Stoppuhr und so. Also man muss auch ein bisschen auch auf sein Gefühl, auf seinen Bauch hören, aber es ist eine große Verantwortung und wenn es gelingt, dann, aber ich sage immer, man muss es ja auch vorleben, ne? Das ist meine Mutter hat mir mal gesagt, ihr Vater hätte gesagt, das ist Elternsein, ist Liebe und Beispiel, so hat er es damals genannt. Viel Zuwendung, aber auch das Vorleben, was man von den Kindern verlangt. Also, dass man einfach, die gucken sich ja alles an. Mhm. Mhm. Da muss man genau gucken, ob sitze ich gerade oder was mache ich?
Junge sitzt gerade.
Ja, oder wie reagiere ich auf Dinge? Und das schauen die sich ab und machen es sofort nach.
Mhm. Freitag, 20.15 Uhr auf der Walz. Sehr interessant, also aus beiden Perspektiven. Einmal die Tochter, die geht, der Vater, der zu Hause bleibt. Also wirklich spannender Film. Einen wirklich großartigen Film, finde ich, was auch die Maske geleistet hat, muss ich sagen, wo man dich überhaupt nicht erkennt. Wo man sagt, wo ist Oliver Stokowski? Er kommt ja gar nicht vor. Doch, er kommt vor in Horst Lichter, Keine Zeit für Arschlöcher.
Ich verstehe nicht, warum wir uns solche Mühe gemacht haben. Wenn er jetzt das Bier in normalen Flaschen in schnöden Plastikkisten verkaufen will.
Horst, Urlaub. Schalt doch einfach mal ab.
Schalt ab. Auf einen wunderbaren Urlaub. Mutter. Hallo Mutter, kann ich dich zurückrufen? Wer ist denn gerade? Mutter?
Ja, das ist der Moment, wo er den Anruf von der Mutter bekommt, dass sie krank ist,
ja,
und nicht mehr lange zu leben hat. Wie ist das gelungen? Guck mal auf dem Foto. Jetzt mal ganz ehrlich. Okay, jetzt, wenn man zweimal hinguckt, weiß man, der rechte, das ist der Original Horst Lichter und links ist Oliver. Aber wie habt ihr das hinbekommen? Das mit der Maske, mit dem Zwirbelbart, auch mit der Mimik, das ist ja sensationell.
Ja, die Maske hat ihren Teil getan, das Kostüm. Und ich habe halt versucht, ohne ihn jetzt, sagen wir mal, zu kopieren, in ihn reinzuschlüpfen. Ich habe ihn natürlich schon gekannt, also nicht persönlich, in den ganzen Sendungen. Er war mir schon ein Begriff. Aber ich habe dann angefangen, alles zu gucken, was ich kriegen konnte. Und habe aber dann, das Beste war dann halt, dass ich mit ihm, als ich ihn dann traf,
ja,
war ich total aufgeregt. Jetzt treffe ich ihn. Ich spiele ihn bald. Und man spielt man schon mal jemanden, der noch lebt. Also das ist ja auch eine große Verantwortung. Geht das gut? Mache ich zu viel? Mache ich zu wenig? Und dann habe ich mit ihm ein langes Gespräch gehabt. Ein langes Gespräch und habe gesagt, ich stelle dir jetzt Fragen, die für mich wichtig sind, auch zu dem Thema der Tod deiner Mutter und das Begleiten. Und du sagst einfach Stopp, wenn ich zu weit gehe. Und er hat mir alle Fragen beantwortet und hat sich sehr, sehr weit aufgemacht, geöffnet. Und das war eine Sache zwischen uns, wo wir auf beiden Seiten auch feuchte Augen bekommen haben. Und da hat er mir ein großes Geschenk gemacht. Und da hatte ich die nötigen Sachen noch, die ich brauchte für die Aura und diesen besonderen Moment. Ansonsten kann man nur gucken, dass man eben diesen Menschen nicht zu 150% spielt, sondern dass man eher so sich freimacht von den Äußerlichkeiten, denn das ist ja schon da.
Ja.
Der Bart hilft ja auch und die Brille. Und natürlich mit dem ganzen, mit dem Sprachduktus und so. Er hat es ja auch aufgenommen, Zeit der Arschlöcher auf Hörbuch. Ich habe das gehört und ruf rauf und runter, wie sagt er das, um das zu machen. Aber irgendwann muss man das dann weglegen. Das muss dann drin sein und dann darf man nicht mehr drüber nachdenken.
Ich komme total rein in das, wie du als Schauspieler arbeitest, dass du dich versuchst, richtig reinzufühlen, das so nachzuerleben, das Erlebte selber nochmal zu erleben, aber nicht zu viel.
Ja, ja.
Weil man dann natürlich dazu neigt, das möglicherweise zu übertreiben.
Ja, absolut. Genau, ne? Ja,
ja. auch im Filmgeschäft immer wieder sehr gerne genommen, die Rechtsmedizin. Torge Wedan-Kochs hat einen Echten getroffen, der mal sagt, was er vom Film hält.
Knochentest am Institut für Rechtsmedizin im UKE Hamburg. Geleitet wird es seit 5 Jahren von Professor Benjamin Ondruschka. Für ihn könnte der Tag auch 26 Stunden haben.
Es geht darum, äußere Leichenschauen von frisch aufgefundenen Personen durchzuführen. Sehen wir Verletzungen. Es geht um die Obduktion, so der Personalausweis des Rechtsmediziners, die Leichenöffnung, die wir alle aus dem Fernsehen kennen. Es geht aber auch um die Untersuchung von lebenden Personen nach Gewalteinwirkung, Stichwort häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt, Kindesmisshandlung. Daneben haben wir Labore für Toxikologie, Giftstoffanalysen, Vergiftungen, Substanzmittelabhängigkeiten oder auch die Abstinenz von entsprechenden Wirkstoffen und in ein Labor für Molekulargenetik, DNA, wo es um Abstammungsgutachten und Spurenuntersuchungen geht.
Aufnahmen wie diese, die Professor Ondruschka bei einer Obduktion vor 6 Jahren in Leipzig zeigen, lässt er an seinem Institut nicht zu. Die Würde der Toten ist ihm heilig.
Für Angehörige ist ein Mitglied der Familie gestorben, der Papa, der Sohn, der Bruder, die Oma. Und ich möchte einfach nicht, dass jemand, den das nichts angeht, der damit beruflich nichts zu tun hat, mal einen voyeuristischen Blick darauf wirft.
Er möchte keine Bilder generieren, die das Klischee des Rechtsmediziners, geprägt durch seine vermeintlichen TV-Kollegen, noch weiter anfeuern.
Tatsächlich ist das wissenschaftlich als sogenannter CSI-Effekt beschrieben. Das ist Segen und Fluch zugleich, dass unser Fach so multimedial präsent geworden ist. Es ist nicht alles so, wie es im Film scheint. Beispielsweise ärgert mich, dass das immer Einzelkämpfer sind. Eine Rechtsmedizin funktioniert nur dann, wenn ganz viele schlaue und motivierte Köpfe miteinander arbeiten.
Filmfan ist er trotzdem. Um den ganzen Dramen, die ihnen im Alltag begegnen, etwas Unterhaltsames entgegenzusetzen, hat Ondruschka sich mal die Mühe gemacht, alle Unfälle der Olsen-Bande aus rechtsmedizinischer Sicht zu untersuchen.
Dieser Umstand ist vollkommen unrealistisch dargestellt. Dieses Einbetonieren der Füße soll primär zum Versenken im Wasser dienen. In der Szene vorher ist Egon Olsen auch für eine relativ lange, aber luftanhaltbare Zeit unter Wasser und fällt jetzt aus großer Höhe. Wenn das in der Realität geschehen wäre, würde Egon Olsen schwerste Stauchungsfrakturen beider Oberschenkel haben. Sein Becken wäre knöchern, förmlich zertrümmert und er würde sich nicht nur ein bisschen Staub von seinen Füßen abputzen.
Von der Fiktion zu einer realen Zukunftsvision. Ondruschka arbeitet an einem Projekt mit, bei dem es möglich sein soll, einen Computer ferngesteuert Gewebeproben entnehmen zu lassen. Für Benjamin Ondruschka kam nie etwas anderes als die Rechtsmedizin in Frage, um zu helfen, den Toten und den Lebenden.
Mir ist wichtig, dass wir mit dem, was wir tun, mit der objektiven Brille zu befunden und zu bewerten, was geschehen ist, helfen können. Wir können nicht das umdrehen, was geschehen ist. Wir können das nicht zum Nichtgeschehen transferieren. Aber wir können unterstützen, dass es nicht wieder passiert. Und da finde ich es wichtig, dass wir als Rechtsmedizin unseren Teil dazu beitragen.
So, jetzt wissen wir auch, was bei der Olsen-Bande Film war. Also, und nicht richtig. Nein, aber interessanter Job, muss man sagen. Ganz toll. Sag mal, Olli, du hast auch international gedreht. Es gab eine Situation im Jahr 2000, da hast du Hamlet gespielt, in München. Gleichzeitig hattest du aber einen Film, U571, eine internationale Hollywood-Produktion. Und da wurde in Rom gedreht.
Ja.
So, jetzt erzähl uns mal, was passiert nach der Vorstellung, als du mit Hamlet gerade hinterm Vorhang verschwindest?
Ja. Um 19.30 Uhr geht die Vorstellung los, um 18 Uhr sitzt man in der Maske und dann erst da hat man keine Nachrichten mehr von wegen Handy und so. Lange Rede, kurzer Sinn. Nach der Vorstellung, ich hatte einen in Rom, einen Kollegen, den habe ich gesagt, du rufst mich an, wenn am nächsten Tag gedreht wird, weil die haben nicht so, die machen das einfach, wie es gerade am Tag gelaufen ist. Man ist da gebucht und da hat man da zu sein. Und dann sage ich, du rufst mich immer abends an, wenn ich Vorstellungen habe. Ja? Und wenn das ist, und ich hatte immer Glück, nee, morgen drehst du nicht, du bist nicht dran. Und dann bin ich wieder zurückgeflogen und war wieder da. Ich bin da unerlaubt. nach München. Weil sonst hätte ich diese Sache nicht annehmen können, aber ich habe das würde ich heute nie mehr machen. Das war ein Nervenkitzel ohnegleichen. Jedenfalls bekam ich den Anruf von ihm nach der Vorstellung. Morgen um 8.30 Uhr Maske in Rom, Cinecittà Studios. Ja.
Und da. Der Hamlet noch in den Knochen?
Ja, und es gab keine Möglichkeit da mit dem Flugzeug oder Zug oder sonst was. Das war natürlich schlimm. Und dann habe ich, ich habe dann zwei Menschen aktivieren können, die mich über Nacht dann nach Rom gebracht haben im Auto.
Du auf der Rückbank schlafen?
Ja, ich habe dann da mich hinten lang gemacht. Und ich war pünktlich um 8.30 Uhr in der Maske. Das mache ich nie mehr wieder. Das hat mich Jahre meines Lebens gekostet.
Aber da waren natürlich auch interessante Leute dabei, muss man sagen. John Malkovich war dabei.
Ja, das war
Matthew McConaughey,
Bill Paxton.
Hier Abby im Hintergrund Keitel, sieht man,
ne? John Bon Jovi.
Ja, und das finde ich interessant. John Bon Jovi. Das ist ja wirklich mega interessant. Und du hast John Bon Jovi hat dich immer gebeten, gib mir ein bisschen Schauspielunterricht.
Ja, wir haben uns sehr, sehr, sehr gut verstanden, weil John Bon Jovi ist wirklich der ist so ein klasse Typ, der ist so bodenständig und so empathisch, so zugewandt. Der war der offenste von allen. Viele Schauspieler haben ja immer diesen Kanal, diesen Tunnelblick und man erreicht sie nichts und so. Der war offen für alles. Was machst du und so, ne? Und da habe ich ihm erzählt, dass ich da Hamlet spiele und so weiter. Matthew McConaughey, der sagt dann immer, Hey Hamlet,
hello.
Und der war auch immer gut im Gym da, so, oder Gym, oder wie man es nennt, auf jeden Fall. Der hat mich gefragt, sag mal, ihr habt da nicht so viel Erfahrung, vielleicht könntest du mir ein paar Tipps geben. Und wir haben uns wirklich sehr gut verstanden. Und ja, und dann habe ich ihm ein paar Tipps gegeben und habe ihm so ein bisschen weitergeholfen, wie er das machen kann und wo er drauf achten sollte und so weiter und so fort. Und das hat Spaß gemacht.
Ja, das glaube ich.
Ich konnte da nicht Nein sagen und musste das Risiko eingehen, aber natürlich auch an die ProduzentInnen in der Welt würde sowas natürlich nie wieder machen.
Nein, natürlich nicht. Nee. Nein, sag mal, immer zweigleisig, das ist ja.
Das geht ja gar nicht.
Macht man in der Jugend?
Nein, das macht man in der Jugend.
Dann weiß man, ob es klappt oder nicht.
Ja.
So. Wir wollen uns gleich noch unterhalten über deinen Einsatz für Kinderhospiz. Werden wir gleich noch mal drüber sprechen. Vorher schauen wir uns mal etwas an. Tatsächlich ist es ja wirklich so, dass viele Menschen und besonders auch Kinder völlig unter dem Radar Ziemliches durchmachen. Auch ein Beispiel dafür sind Kinder, die zum Beispiel ihre Eltern pflegen.
Also das ging dann mit 17 bis zum Zusammenbruch, dass ich dann in der Kinder- und Jugendpsychiatrie war und gemerkt habe, es geht nicht mehr. Bis hierhin und nicht weiter. Ich habe wirklich nach Hilfe geschrien.
Dieses Video zeigt Julika gemeinsam mit ihrer schwerkranken Mutter im Urlaub, kurz bevor sie Teile ihrer Pflege übernimmt. Mit 7 Jahren wurde sie zum Young Carer. Unter diesen Begriff fallen Minderjährige, die regelmäßig ihre Familienmitglieder pflegen und unterstützen. Häufig sind Young Carers in der Gesellschaft unsichtbar. Dabei gibt es fast 500.000 in Deutschland.
Meine Mutter, die hatte MS. Im Rückblick weiß ich, dass es wohl bei ihr diagnostiziert worden ist. Da war ich 2 Jahre alt. Ich kannte meine Mutter gar nicht anders.
Julika wächst als Einzelkind in Hessen auf. Gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Oma übernimmt sie die Pflegeverantwortung. Zunächst hilft sie nur bei Kleinigkeiten, übernimmt dann aber immer mehr Aufgaben.
Sie konnte gar nichts mehr richtig. Ne? Das ging dann, dass ich auch die Intimpflege übernommen habe, dass ich nachts aufgestanden bin, dass man ein Kind hat, ne? Was man dann halt auch versorgt.
In was für einer extremen Situation Julika sich befand, konnte sie lange Zeit nicht begreifen.
Ich weiß noch, es gab eine Therapeutin, die den Schlüsselsatz gesagt hat, eigentlich waren sie doch die Mutter für ihre Mutter.
So wie Julika geht es vielen Betroffenen. Petra Schmieder-Runschke leitet das Online-Angebot Young Carer Coach, eine Vernetzungsplattform in Social Media. Laut Schmieder-Runschke können Betroffene ihre Situation häufig gar nicht reflektieren.
Es ist das, was in der Familie, in der Lebensrealität dieser Menschen, dieser jungen Menschen eben stattfindet. Und deshalb wird es schwer auch als Situation empfunden, in der man sich Hilfe holen sollte.
Hilfe kommt in Julikas Familie erst nach ihrem Zusammenbruch. Ihre Kindheit begleitet sie bis heute.
Ich hatte sehr viele schöne Momente. Meine Eltern haben mir das immer versucht zu ermöglichen. Wir haben auch viel gemacht. trotzdem war immer auch die Angst dabei. Ich habe auch gedacht, dass meiner Mutter was passiert, das ist klar. Heute ist es immer noch ein bisschen Angst vorm. Vom, keine Ahnung, Angst, dass irgendwas passiert.
Julika macht ihre Geschichte öffentlich, geht in den Austausch. Mit Young Helping Hands gründet sie eine Internetseite zur Aufklärung. Und sie schreibt ein Kinderbuch. In Tom passt auf Papa auf, verarbeitet sie ihre eigenen Erfahrungen. Und das Feedback ist groß.
Das ist das Spannende an der Arbeit, dass es natürlich auch immer damit zusammenhängt, wie durch die Interaktion, ne? Wie viele Menschen kommen auf einen zu. Man weiß, dass Interesse besteht oder man merkt auch, es gibt viel mehr Menschen, die sich öffnen. Ne? Und das ist das unglaublich Schöne, Wertvolle an dieser Arbeit.
Auch in der Zukunft möchte Julika Aufklärungsarbeit leisten. Und dabei unterstützen, Menschen ins Rampenlicht zu rücken, die sonst so häufig unsichtbar bleiben.
Oliver, du hast mal vom Deutschen Kinderhospizverband ein grünes Band zugeschickt bekommen und hast das grüne Band auch getragen. Es war eine einmalige Aktion, eigentlich so gedacht. Warum hast du denn doch gesagt, ich will da mehr draus machen? Ich will da mal nachfragen, was damit zusammenhängt und mich mehr engagieren.
Ja, der Deutsche Kinderhospizverein hat mir das Band geschickt. Ja, ja. Und ja, zum Tag der Kinderhospizarbeit, ich habe das natürlich sehr gerne gemacht und habe dann aber auch mal geguckt oder recherchiert, was die so machen und ne, was das alles bedeutet. Und die Leistung dieser Menschen, dieser über 1400 ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und die sich um die erkrankten Kinder kümmern und auch um deren Angehörige, mit lebensverkürzenden Krankheiten, wo man ja kein Licht am Ende des Tunnels sieht. Es wird ja immer schlechter als besser. Und was diese Menschen da leisten, das hat die Welt so. Das macht die Welt ein bisschen besser. Und ich habe denen einfach eine Mail zurückgeschrieben und habe ihnen gesagt, wie sehr ich diese Arbeit wertschätze, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Und dass man nichts anderes tun kann, als darauf aufmerksam machen, dass es sowas gibt. Und dann haben die sich bei mir gemeldet und haben gefragt, ob ich nicht Botschafter werden möchte. Und so ist das dann entstanden.
Ja, es ist, finde ich toll, weil die Welt ist so oberflächlich, immer lustig, immer viel Spaß und so weiter. Und im Verborgenen passieren Dinge, die ganz wichtig sind.
Ja,
ne? Ja, das die einfach für unsere Gesellschaft, für uns als Menschen.
Absolut, ja, natürlich.
Oliver, vielen Dank, dass du da warst. Auf der Walz, Freitag, 15. August im 1. Da sieht man dich, ja. Als Volker, den Papa.
Danke, vielen Dank für die Einladung und schönen Abend noch.
Danke dir. Morgen ist unsere sympathische Inka Schneider wieder hier und spricht dann mit dem Schauspieler, auch sympathisch, Dieter Fischer. Jetzt gibt's die Neuigkeiten aus ihrem Bundesland. In einer Woche sehen wir uns wieder. Tschüss und schönen Abend. Ciao.
Das jede Woche im Wechsel moderiert von Bettina Tietjen, Inka Schneider oder Hinnerk Baumgarten.